Die EWF, Energie Waldeck-Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Menschen mit ihren Ideen, ihren Plänen, Alltagserlebnissen und Erinnerungen. In der Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs.
Hallo zusammen, die Uhr tickt. Unüberhörbar, nicht mehr lange, dann ist Mitternacht. Dann haben wir das Jahr 2026. Tja, liebe Leute, was soll ich sagen? Das war's mit dem Podcast bei uns am Diemelsee in diesem Jahr. Wir haben uns überlegt, so kurz vor dem Jahreswechsel, da blicken wir noch einmal zurück auf besondere Ereignisse 2025. Wie das Freundschaftsspiel zwischen dem TSV Fassbeck gegen die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 zum 80-jährigen Jubiläum des TSV. Oder das Freischießen in Rennecke, das nach 10 Jahren wieder stattfand. Wir fragen bei Eva Trilling nach, der Leiterin der MPS Adorf, wie das Handyverbot nun an der Schule, nachdem es ja nun greift, auch umgesetzt wird. Und was das eigentlich bedeutet, denn ich meine, neben dem Handy gibt es ja nun auch noch die Smartwatch. Für die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee gab es in diesem Jahr auch eine Menge zu tun. Auch hier schauen wir auf die Einsätze und blicken nun aber zunächst einmal mit Diemelsees Bürgermeister in Kurzform auf das Jahr 2025 zurück. Hier ist Volker Becker.
Ein Jahr, das in unserer Gemeinde Diemelsee erneut von Engagement, Zusammenhalt, Tradition und wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft geprägt war. Es ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit Ihnen auf die besonderen Ereignisse, auf Herausforderungen, aber auch auf die vielen positiven Entwicklungen zurückzublicken. Unsere Dorfgemeinschaften haben auch 2025 eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und engagiert das Miteinander in Diemelsee ist. Die traditionellen Schützen- und Heimatfeste in Heringhausen, Rienecke und Stormbruch waren wieder Höhepunkte im Jahresverlauf. Sie brachten Jung und Alt zusammen, stärkten den Zusammenhalt und machten deutlich, wie wichtig Brauchtum und Ehrenamt für unsere Identität sind. Ebenso ausgelassen und fröhlich wurde bei den Karnevalsveranstaltungen in Flechtdorf und Fassbeck gefeiert. Mit Kreativität, Humor und ehrenamtlichem Einsatz sorgten die Karnevalsvereine für unbeschwerte Stunden und ein herzliches Miteinander in der närrischen Zeit. Ein ganz besonderer Meilenstein war natürlich die 1000-Jahr-Feier unseres Ortsteils Schweinsbühl. Dieses außergewöhnliche Jubiläum hat eindrucksvoll vor Augen geführt, wie tief die Geschichte unserer Dörfer verwurzelt ist und wie lebendig sie bis heute geblieben ist. Die Feierlichkeiten waren ein würdiger Rahmen, um stolz auf die Vergangenheit zu blicken und gleichzeitig aber auch den Blick nach vorne zu richten. Ein weiterer Höhepunkt war das 90-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Stormbruch im September. Ein Fest für die ganze Gemeinde und ein würdiger Rahmen mit den Gemeindefeuerwehrwettkämpfen, um Danke zu sagen für Jahrzehnte ehrenamtlicher Arbeit. Ob in Vereinen, Kirchen und Initiativen oder Nachbarschaften. Das Ehrenamt ist und bleibt das Herzstück unserer Gemeinde Diemelsee. Ohne die vielen Menschen, die sich freiwillig engagieren, wären Veranstaltungen, Feste, soziale Angebote und Hilfsleistungen nicht möglich. Ihnen allen gilt mein ausdrücklicher Dank. Ein wichtiges Zeichen für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit wurde im Bad in Heringhausen gesetzt. Dort konnte ein neuer Poollift in Betrieb genommen werden, der Menschen mit Einschränkungen einen sicheren und würdevollen Zugang zum Wasser ermöglicht. Ein kleiner technischer Schritt mit großer Wirkung für Inklusion und Lebensqualität. In Ottlar wurde im Kastanienhof eine neue Jugendhilfeeinrichtung eröffnet. Im Kastanienhof werden Mütter und Väter mit ihren Kindern in herausfordernden Lebenssituationen begleitet. Damit entsteht ein wichtiger Ort der Betreuung, Unterstützung und Perspektive für junge Menschen. Ein Gewinn nicht nur für den Ortsteil, sondern auch für die gesamte Gemeinde Diemelsee. Große Anerkennung verdienen auch zwei Jubiläen. Sowohl der Kindergarten in Adorf als auch das Lebenshilfewerk feierten im abgelaufenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Seit 5 Jahrzehnten leisten beide Einrichtungen wertvolle Arbeit für Kinder, Familien, aber auch Menschen mit Behinderungen und prägen das soziale Gesicht unserer Gemeinde nachhaltig. Ein besonderes Ereignis war der Besuch des hessischen Landwirtschaftsministers Ingmar Jung auf dem Hof Bornemann in Rhenige. Der Austausch vor Ort machte deutlich, vor welchen Herausforderungen, aber auch Chancen unsere landwirtschaftlichen Betriebe stehen. Der Besuch unterstrich die Bedeutung der Landwirtschaft für den ländlichen Raum und für unsere Gemeinde Diemelsee. Bei allem, was uns bewegt und vorangebracht hat im abgelaufenen Jahr, dürfen wir jene aber nicht vergessen, die im Jahr 2025 von uns gegangen sind. Sie haben unsere Gemeinde Diemelsee auf vielfältige Weise geprägt, als Familienmitglieder, Nachbarn, Vereinsmitglieder oder engagierte Ehrenamtliche. Ihr Wirken und Ihre Erinnerungen bleiben Teil unserer Gemeinschaft. Erinnern möchte ich an dieser Stelle an Willi Arnold, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist und der über Jahrzehnte sich ehrenamtlich in seinem Heimatort Sudeck, im Ortsbeirat, als Ortsvorsteher, in der Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee, aber auch auf Kreisebene engagiert hat. Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit und stillem Respekt. Ich danke Ihnen allen für Ihr Vertrauen, Ihre Mitwirkung und Ihre Verbundenheit mit unserer wunderschönen Heimat. Lassen Sie uns diesen Zusammenhalt auch im kommenden Jahr bewahren und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen. Auch wenn die Zeiten bei finanzieller Knappheit sicherlich etwas anders geprägt sein werden, aber nach jedem Tal geht es auch wieder aufwärts in die Höhe. Kommen Sie gut in das neue Jahr 2026. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit, Zuversicht und viele gute Begegnungen. Glück auf, Ihr Bürgermeister.
Volker Becker, vielen Dank. Ob Stormbruch, Heringhausen oder Rhenige, die Schützen waren wieder aktiv in diesem Jahr und es wurde ausgiebig gefeiert. Wir haben darüber ja mehrfach hier im Podcast bei uns am Diemelsee im Laufe des Jahres berichtet. Eines dieser Feste picken wir uns jetzt einmal heraus, nämlich das Freischießen in Rhenige. Corona-bedingt mussten die Rheniger 10 Jahre auf das Freischießen warten. Im Juni war es dann endlich wieder soweit. Die Vorbereitungen auf dieses mehrtägige Ereignis liefen natürlich schon Monate zuvor auf Hochtouren.
Das auf jeden Fall. Wir hatten lange Vorbereitungen. Über Monate gingen die Vorbereitungen. Sie haben alle an einem Strang gezogen. Das ganze Dorf war geschmückt. Sie hatten alle wieder Lust zu feiern. Und das hat man auch bei dem Fest gemerkt. Also die Stimmung war sehr gut. Haben alle friedlich gefeiert, was auch wichtig ist. Und es war wirklich ein schönes Fest, was wir da hatten.
Das ist doch sowieso klasse, wenn man merkt, dieser Schützenverein ist nicht nur irgendein Verein, sondern Im Grunde genommen ist dieser Schützenverein Rehnecke.
Genau, und wenn wir unser Freischießen haben, dann wächst ja auch der Ort nochmal zusammen. Dadurch, dass an allen Ecken gewickelt wird, der Ort geschmückt wird, das hilft schon so ein bisschen, dass die Dorfgemeinschaft gestärkt wird. Und deswegen wurde es auch mal wieder Zeit, dass wir dieses Fest feiern durften.
Da hat er recht. Thorsten Drössler, der erste Vorsitzende der Schützengesellschaft Rehnecke von 1660. Wer Schützenkönigin Rehnecke beim diesjährigen Freischießen werden würde, das war bis zum Schluss sehr, sehr spannend. Es gab nämlich das große Stechen. Davon erzählt der Mann, der das Stechen mit 3 perfekten Treffern und insgesamt 30 Punkten für sich entschied. Markus Emden.
Ja, der Thorsten Drössler war noch mit im Stechen, Jochen Schlüter und Raimund Wagner, genau. Die waren noch mit mir als Konkurrenten mit dabei. Aber bei mir hat es anscheinend geklappt. Im richtigen Moment abgedrückt.
War dir das in dem Moment klar oder erst als das Gejohle einsetzte?
Erst, wo die Scheibe zurückkam und man das Ergebnis gesehen hat. Vorher konnte man auf die Entfernung das ja noch nicht so genau definieren, ob man wirklich gut geschossen hat.
Was dachtest du in dem Moment?
Ja, dann müssen wir jetzt dann die nächsten 5 Jahre da durch und dürfen den Verein anführen.
Ich habe tatsächlich vor ihm geschossen, aber war nicht gut genug, hatte nicht die ruhige Hand in dem Moment. Markus war besser, von daher hat er auch verdient, die Königswürde errungen.
Ja, man muss auch gönnen können. Draußen erlebt Markus Frau Corinna den Ausgang des Spektakels.
Gut, dann wird geschossen, man erfährt eine Weile nichts. Es ging dann auch wahnsinnig schnell und plötzlich hieß es, wir haben einen neuen König. Ja, und dann irgendwie sind mir alle um den Hals gefallen und haben gratuliert. Ja, war ein besonderer Moment.
Als Schützenkönigin muss man ja auch das entsprechende Kleid wahrscheinlich auch sofort haben, oder?
Ja, genau. Also es muss dann schnell gehen und der Zeitplan ist knapp, dass man sich dann fertig macht. Eine Frisur irgendwie hinbekommen, eine Friseur so fragen, die einen fertig macht. Und das lief dann alles wie im Film ab. Das ging wahnsinnig schnell alles.
Hattest du die denn schon im Petto?
Ja, ich habe natürlich eine Friseuse des Vertrauens, eine Freundin hat mir die Haare gemacht.
Wie hattest du die Haare?
Es war sehr windig den Tag, sie hat mir alles hochgesteckt.
Und es hielt?
Es hat Bombe gehalten, ja.
Alfettertaft macht's möglich.
Genau.
Ein Traum war es, also kann mir nichts Besseres vorstellen.
Was hat sich denn seither in eurem Alltag geändert oder ist alles jetzt plötzlich wie immer?
Nach dem Fest ist sowieso immer erstmal ein bisschen chaotisch, bis man so alles wieder an Ort und Stelle hat, wenn man so lange Vorbereitungen getroffen hat. Es haben halt seit dem Fest auch noch wahnsinnig viele Leute gratuliert. Es sind noch Geschenke angekommen die Wochen danach. Ja, es haben sich einfach auch so wahnsinnig viele Leute mit uns gefreut und man unterhält sich natürlich auch viel über das Fest. Ich glaube, die ersten 1-2 Nächte konnte ich auch gar nicht so gut einschlafen, weil man irgendwie noch so viele Eindrücke hat im Kopf. Das war schon super, es ist einmalig.
Was war denn der bewegendste Moment?
Ja, wo der scheidende König mir die Königskette umgehangen hat, das war schon sehr bewegend. Und natürlich, wo meine Frau dann auch die Krone von der Silke übergeben gekriegt hat, das war natürlich auch sehr spektakulär.
Was ist denn richtig gut gelaufen?
Also die Musik war klasse, die hat Stimmung gemacht. Es waren viele Gäste da, die ausgelassen mitgefeiert haben. Die Tanzfläche war immer voll. Die Festzüge, da ist nichts Schlimmes passiert. Am Sonntag war es sehr warm, da sind 2-3 Leute umgekippt, aber denen geht es auch gut zum Glück.
Da kannst du nie was im Vorfeld machen, das kann ja passieren. Ne?
Ja, wir haben Wasser verteilt, wo es ging, aber hin und wieder, dann erwischt dann doch mal den einen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein gutes Zusammenspiel mit den anderen Vereinen, Institutionen wie Feuerwehr oder so, die sind ja wahrscheinlich immer mit dabei im Boot. Ne?
Genau, die Feuerwehr sichert den Festzug ab. Der Rettungsdienst ist dann vor Ort, wenn die Festzüge sind, auch noch ein bisschen länger nach den Festzügen, sodass dann direkt jemand vor Ort ist, falls jemand Probleme hat.
Mit dem Wirt hat auch gut geklappt.
Wunderbar, also sind wir sehr zufrieden mit, ja.
Bis 2030 regieren nun Markus Emden, im eigentlichen Berufsleben Landmaschinenmechaniker, und seine Frau Corinna in Rehnecke. Das Schützenkönig-Gen, das liegt bei den Emdens ein bisschen in der Familie, denn auch der Groß- und der Urgroßvater des 32-jährigen amtierenden Königs waren einst Schützenkönige in Rehnecke. Wie das Verhältnis der Königspaare aus den Nachbardörfern hier in der Gemeinde Diemelsee früher war, keine Ahnung. Heute, sagt Markus Emden.
Ja, die neuen Königspaare sind auch alle super. Die kennt man auch schon teilweise von früher so ein bisschen. Ich denke, wir werden mit denen zusammen auch eine schöne Zeit demnächst noch haben.
Was heißt denn das eigentlich mit Königspaaren eine schöne Zeit haben?
Man sieht sich ja auf anderen Freischießen oder Schützenfesten und man trifft sich so zwischendurch nochmal mit den Diemelseer Königspaaren, dass man sich mal untereinander austauschen kann. Und sowas macht man sich einen schönen Abend nochmal nur wieder mal.
Die Königspaare sind auch immer an den Königstisch oder in die Königsloge eingeladen Das ist schon eine super Zusammengehörigkeit und die Königspaare stehen da schon im Vordergrund, auch von den Gastvereinen. Ja.
Im Gegensatz zu vielen Schützenvereinen im ganzen Land hat die Schützengesellschaft Rehnecke keine Nachwuchssorgen. Wobei, relativiert leicht der Vorsitzende Thorsten Drössler:
Ja, es gibt halt nicht mehr so viele Kinder im Ort, von daher wird die Mitgliederzahl über kurz oder lang sinken. Aber diejenigen, die im Ort sind, die machen auch mit. Die Kinder laufen schon bei der Schülerkompanie mit, die Jugendlichen dann bei der Burschenkompanie und normalerweise machen alle im Ort mit.
Was ist für dich so das Schönste am Schützendasein?
Ja, die Zusammengehörigkeit, die man dabei hat, das ist sehr schön. Und dann nicht nur im eigenen Verein, sondern auch mit den Vereinen in der Gemeinde Diemelsee, da arbeiten wir sehr gut zusammen.
Wer auch mitmachen möchte bei den Schützen der Schützengesellschaft Rehnecke, für den hat Thorsten Drössler abschließend noch einen Tipp.
Jeder, der Interesse hat, alle 2 Wochen, Freitag sind wir im Schießstand ab 20 Uhr. Geht es um Schießen, aber natürlich auch um die Gemeinschaft, dass man zusammensitzt, sich so ein bisschen was erzählt, vielleicht auch das eine oder andere Kaltgetränk zu sich nimmt.
Muss man denn da in Uniform erscheinen?
Nein, da gehen wir zivil hin.
Wir sind im Sommer 2025. Die gute Nachricht am 19. Juli in den Zeitungen: In Winsen an der Luhe, zwischen Hamburg und Lüneburg gelegen, wird das deutschlandweit erste klimaneutrale Freibad eröffnet. Na, ich denke ja, das Freibad in Fassbeck steht dem fast in nichts nach. Es ist zwar nicht offiziell als klimaneutral ausgewiesen, aber es nutzt ja eine sehr klimafreundliche Wärmeversorgung, nämlich die Nahwärme aus der örtlichen Biogasanlage. Das ist ja nun ein wesentlicher Schritt in Richtung Klimaneutralität, aber eben noch kein vollständiger klimaneutraler Betrieb. Kommt vielleicht noch. Wobei, das Fassbecker Freibad spielt im Dorf selbst an dem Tag, also am 19. Juli, keine so große Rolle. Denn das Highlight des Tages, das ereignete sich gute 400 Meter Luftlinie entfernt, im Walmestadion, der Heimspielstätte des TSV Fassbeck. Der Traditionsverein feierte sein 80-jähriges Bestehen. Das sollte natürlich gebührend begangen werden. Und so wurde, passend für einen Traditionsverein, eine prominente Traditionsmannschaft zum Freundschaftsspiel eingeladen. Nämlich die des FC Schalke 04. TSV-Vorsitzender Thorsten Heiner, der Vereinsvorstand: Ja, das ganze Orga-Team haben sich bereits Wochen, ja Monate im Vorfeld auf diesen Tag vorbereitet.
War alles bombig, das Wetter hat mitgespielt. Kurz vorher hat es nochmal geregnet, dass der Rasen nochmal gekommen ist. Wetter war vielleicht ein Tick zu heiß, die Leute haben weniger Speisen verzehrt, dafür haben sie mehr getrunken. Die Stimmung war bombastisch, ich habe selten so viele glückliche Gesichter gesehen. Also mich hat der Nachmittag einfach auch geflasht.
Gut 800 Fußballfreunde, Mitglieder des TSV Fassbeck und Schalke 04-Fans waren im Walmestadion, um den Moment der Ankunft der Stars aus dem Porten nicht zu verpassen. Die Bustür öffnete sich.
Als erstes kam Olaf Thon raus. Wie er hinterher in der Abschiedsrede auch sagte, hat er mich sofort erkannt. Er wusste, wer ich dann bin und hat mich dann erstmal begrüßt. Und dann ist man irgendwie in einem Tunnel. Und man sieht auch schon, wie dann die Zuschauer dort stehen und gucken und Fotos machen.
Welche bekannten Spieler oder Namen waren denn dabei?
Von den prominenten Namen sind wir tatsächlich gut bestückt worden. Mit Olli Reck im Tor, Olaf Thon natürlich, Klaus Fischer war dabei, Rüdiger Abramczyk, Rainer Edelmann, Klaus Fichtel, gute Namen, Egon Flath war dabei gewesen. Von daher waren schon einige Namen da gewesen. Das hat uns auch geehrt.
Oliver Reck, wie hat der sich denn im Tor geschlagen?
Er hat sich gut geschlagen. Obwohl er hat auch ein Tor gefangen, was schön über ihn gelupft worden ist. Ich weiß, worauf du anspielst. Er hatte ja den Spitznamen Pannen-Olli. Nein, er hat das schon gut gemacht.
Und Klaus Fischer?
Ein sehr angenehmer Mensch. Er war dort als Trainer mit Klaus Fichtel. Gespielt hat er natürlich nicht mehr. Er ist ja nun auch schon ein paar Tage alt und Fallrückzieher, wie wir beide das noch aus unserer Jugend kennen, wo wir das gesehen haben, das wird er nicht mehr schaffen.
Aber schon toll, solche Idole den Namen mal dabei zu haben. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Dann der Anpfiff. Los ging's. Die Fassbecker gaben alles. Auch die Fußballprofis von Ein zeigten, was sie noch drauf haben. Und das war eine ganze Menge.
Aber das erste Tor hat Fassbeck geschossen.
So viel Ehre muss sein. Schließlich ging das Spiel Fassbeck-Schalke 4-13 aus.
Waren die denn in irgendeiner Weise abgehoben?
Nein, in gar keiner Weise. Das war wie die Jungs von nebenan, mit denen man sonst auf dem Sportplatz steht.
Das ist doch cool, oder?
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Auch der Olaf Thon, der ist ja nun der bekannteste gewesen aus der ganzen Truppe. Das war top. Auch im Vorfeld schon, wo ich das mit dem Olaf dann schriftlich und fernmündlich ausgemacht hatte. Das war schon ein angenehmes Arbeiten mit ihm.
Ja, wahrscheinlich wissen die auch, das sind solche Ereignisse, über die reden die Menschen in Försberg wahrscheinlich noch in Jahrzehnten.
Ein tolles Gefühl auch, wie das Dorf und der Verein mitgezogen haben.
Das schreit doch geradezu nach einer Wiederholung eines solchen Freundschaftsspieles.
Jetzt erstmal ein Event in dieser Größenordnung zu organisieren, ich weiß nicht, dann wird das auch zu viel erstmal. Dann muss erstmal ein bisschen Platz dazwischen sein.
Kann ja sein, aber sowas nochmal in ähnlicher Form wieder nochmal zu erleben?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, ja. Auf jeden Fall, weil das hat Spaß gemacht.
Siehste, wieder mit Schalke?
Wir haben ja nicht nur Schalke-Fans in Försberg, um Gottes Willen. Ich glaube, als Schalke-Fans sind wir sogar in Försberg in der Minderheit. Es gibt da noch andere Mannschaften, die ich dann kontaktieren könnte.
Welche würden dich denn reizen?
Ja, man könnte ja erstmal in Hessen bleiben mit der SGE. Ich glaube, die haben auch einen großen Fankreis hier oben.
Klar, die Sportgemeinschaft Eintracht Frankfurt wäre natürlich mit ihrer Traditionsmannschaft auch ein Knüller. Zumal darin ja Spieler sind wie Uwe Bindewald, Manni Binz, Norbert Nachtwey, Matthias Hagner oder Alex Meyer. Naja, Ziele muss ein Verein eben haben. Vielleicht wäre das ja etwas zum 85-jährigen Vereinsjubiläum des TSV Försberg. Ist ja nicht mehr so lange hin. Und bis dahin, Thorsten Heiner,
erstmal von den Erinnerungen zehren.
Es war in Folge 168, Ende Mai, als Eva Trilling das letzte Mal hier bei uns im Podcast bei uns am Diemelsee zu Gast war. Anlass damals war das von Kultusminister Schwarz angekündigte Handyverbot an hessischen Schulen. Jetzt aber kommt's, bei der MPS Adorf, da gilt ja seit langem bereits die Regel, dass Handys im Unterricht nun überhaupt nichts zu suchen haben. Mit dem neuen Schuljahr 25/26 nach den Sommerferien wurde der Plan des Kultusministers gesetzlich im hessischen Schulgesetz § 69 Absatz 7 verankert. Dort wird festgelegt, dass die private Nutzung mobiler digitaler Endgeräte im Schulgebäude und auf dem Schulgelände grundsätzlich unzulässig ist. Hat sich denn irgendetwas spürbar in der MPS Adorf verändert, Eva Trilling?
Ja, also das Smartphone-Verbot ist halt in der Umsetzung und wie schon gesagt, für uns hat sich inhaltlich im Grunde nichts geändert, was die Schulregeln angeht. Aber natürlich stehen wir jetzt vor der Entscheidung, dass wir mit Verstößen gegen das Smartphone-Verbot vielleicht ein bisschen rigoroser noch umgehen müssen, weil die Schülerinnen und Schüler natürlich jetzt auch gegen ein geltendes Gesetz des Landes verstoßen, also gegen das Schulrecht verstoßen. Sinn der Sache ist natürlich auch, die Schule immer weiter als smartphonefreien Bereich entwickeln zu können und den Kindern immer mehr auch aufzuzeigen, dass sie wirklich auch selber die Verantwortung haben, die Geräte auszulassen, vielleicht auch einfach mal zu Hause zu lassen. Und die Kinder da so ein bisschen mit zu erziehen, daran zu gewöhnen, dass das Smartphone im Grunde im Bereich der beruflichen Arbeit, denn die Schüler gehen ja in ihrem Beruf als Schüler in der Schule so gesehen zur Arbeit, einfach auch mal auszubleiben hat. Und wir sind jetzt so an dem Punkt, dass wir unsere Regeln, wie wir damit umgehen, wenn jemand verstößt, so ein kleines bisschen verschärfen, dass Geräte mal nur noch an die Eltern herausgegeben werden bei wiederholtem Verstoß. Das macht es natürlich für die Eltern auch ein bisschen umständlich und unbequem. Und wir erhoffen uns einfach, dass es sich bei den Schülern immer weiter einprägt und dass sie es immer weiter beachten können.
Nun mag es Schülerinnen und Schüler geben, die notgedrungen auf das Handy während der Anwesenheit in der Schule verzichten, jedoch eine Smartwatch tragen.
Ja, das ist genau das gleiche Problem. Die haben wir tatsächlich zum Teil in der Grundschule sitzen. Es ist gar nicht so selten, dass Kinder digital überwacht werden von den Eltern. Und da bleibt uns immer nur Aufklärung an die Eltern zu richten. Und unsere Botschaft ist immer, die Kinder brauchen Schutzräume und Privatsphäre. Und das muss auch den Kindern zugestanden werden. Und die vermeintliche Sicherheit, die Eltern sich davon erhoffen, die ist ja auch so ein bisschen kritisch zu beachten. Denn nur weil das Kind eine Smartwatch hat, ist es ja nicht vor allen Anfeindungen oder vor allem, was ihm passieren könnte und möglichen Gefahren, denen es vielleicht ausgesetzt ist, gar nicht geschützt.
Aber was sehen denn Eltern, die ihre Kinder auf diese Art und Weise, wie Sie sagen, überprüfen, dass die in der Schule sitzen? Wir können die doch gar nicht erkennen.
Genau, sie können erkennen, in welchen Bereichen die Kinder sich aufhalten. Es ist für Eltern manchmal insofern wichtig, wenn sie berufstätig sind und die Kinder vielleicht alleine nach Hause gehen, dass sie einfach überprüfen können, ist das Kind schon zu Hause oder nicht.
Gut, würde ich sagen, da kann man ja auch mal mit dem Telefon anrufen, wenn man zu Hause angekommen ist. Auch sowas hat früher gut funktioniert. Uns ist immer wichtig, dass die Kinder auch selbstständig werden können, dass sie Wege alleine schaffen und dass die Eltern ihnen das auch zutrauen und nicht permanent überwachen, weil das ja auch so ein bisschen Unselbstständigkeit der Kinder auch fördert.
Und Eltern sollten ihren Kindern durchaus eine altersgemäße Selbstständigkeit zutrauen, ist Schulleiterin Trilling überzeugt. Das funktionierte vor Jahren auch schon, ganz ohne Smartphone oder Smartwatch.
Ich bin ja auch in einem etwas jenseits der 50 angesetzten Alter unterwegs, aber wir haben das alleine gemacht. Wir sind alleine mit dem Bus irgendwo hingefahren, wir sind alleine im Dorf unterwegs gewesen und jetzt wird ja doch mehr oder weniger jeder Weg fast gefahren. Man sieht wenig Kinder im Dorfbild, sage ich mal, die zu Fuß ihre Wege zurücklegen und die auch so ein eigenes Zeitmanagement haben, die selber so ein bisschen Verantwortung dafür haben. Ja, das sieht man tatsächlich wenig. Also die werden schon sehr, sehr begleitet von den Eltern. Vielleicht kommt es auch eben daher, dass die Eltern so übervorsichtig sind. Denn wenn die Kinder zwischen Schule und Elternhaus vielleicht auch mal irgendwo alleine unterwegs sind, dass sie dann das Gefühl haben, sie geben Kontrolle ab. Aber das ist natürlich für die Entwicklung der Kinder immens wichtig. Wir beobachten zum Thema Klassenfahrten, die wir jetzt in diesem Kalenderjahr durchgeführt haben, dass es durchaus immer wieder Kinder gibt, die sich ein bisschen schwer damit tun, an der Klassenfahrt teilzunehmen und die im Vorfeld einfach schon viel mehr, ich sag mal, sich einen Kopf machen, was alles passieren könnte auf einer Klassenfahrt, wie sie in bestimmten Situationen vielleicht mal nicht zurechtkommen, wo irgendwas ungewohnt ist. Und die vorher schon sagen, ach, eigentlich will ich am liebsten gar nicht mit, weil sie sich ein bisschen schwer damit tun, so ein bisschen das gewohnte Umfeld zu verlassen.
Wohin führen denn immer die Fahrten?
Ins Emsland. Schloss Dankern ist ein sehr beliebter Ort. Da haben sich jetzt unsere Klassen, ja so Altersstufe 5 bis 8. Klasse, die können sich da ganz gut aufhalten, die finden da viel Anregendes zum Unternehmen. Für die Grundschule gibt es meistens in Klasse 3 oder 4 eine Klassenfahrt hier in der näheren Umgebung.
Auch bei den Klassenfahrten gilt:
Auf die Handys wird verzichtet bei den Klassenfahrten.
Erste Reaktion:
Katastrophe, totale Katastrophe, geht gar nicht. Aber natürlich auf der Klassenfahrt will man ja gerade erreichen, dass wir alle in persönlichen Kontakt gehen und dass wir nicht alle mit den Smartphones auf den Zimmern sitzen und uns dahinter verstecken. Ab einer bestimmten Altersstufe muss das Handy natürlich mit. Bei der Abschlussfahrt ist das völlig außer Frage. Aber bei den jüngeren Klassen, da muss man schon wirklich gut überlegen, lässt man wirklich ein Handy zu oder nicht. Gibt ja auch ein Smartphone-Verbot. Das gilt natürlich auch bei Schulveranstaltungen. Also das ist dann gut abzuwägen.
Schauen wir aber nicht nur auf das laufende Schuljahr zurück, sondern auf das gesamte Kalenderjahr 2025. Wie fällt die Betrachtung von Eva Trilling aus?
Ja, es war in der Schule unterm Strich, muss man sagen, ein relativ ruhiges Jahr. Vieles lief so in geordneten Bahnen. Natürlich ist es jeden Tag Leben in der Bude. Es wird nie langweilig, aber im Großen und Ganzen, organisatorisch her, lief vieles einfach geordnet und in ruhigen Bahnen. Wir sind dankbar für Aktionen, die wir in diesem Schuljahr durchgeführt haben. Unsere kürzlich stattgefundene Weihnachtsfeier mit großem Zuspruch der Elternschaft, mit großer Unterstützung. Und das ist auch das, wofür ich ganz besonders dankbar bin, dass hier in Diemelsee doch die Schule sehr viel Unterstützung erfährt aus dem Umfeld, aus der Gemeinde, auch von Vereinen. Mit der Feuerwehr ist es ja auch immer so ein Dauerthema bei uns, dass wir immer wieder gute Kooperationen machen. Auch was die Elternhäuser, Familien angeht, da sind wir wirklich sehr dankbar für alle Unterstützung, die wir erfahren. Ja, die größten Herausforderungen, klar, natürlich immer mit Personal und Unterrichtsverteilung alles unter einen Hut zu bringen. Das ist eigentlich ein Dauerthema, das ist Tagesgeschäft. Die größten Herausforderungen werden sein, wir sind in der Erstellung eines Schutzkonzeptes im Moment aktiv. Da geht es darum, dass alle Schulen, alle Initiativen, die irgendwo mit Kindern zusammenarbeiten, sich mehr daran ausrichten, dass ihre Einrichtungen zu sicheren Orten für die Kinder werden. Sowohl was den Schutz vor Gewalt, aber auch vor sexuellem Missbrauch angeht.
Und wie kann das gelingen?
Es kann auf verschiedene Arten und Weisen gelingen. Und eine Schnittstelle und die schwierigste tatsächlich auch, ist einfach Möglichkeiten zur Kommunikation zu bieten, wo man sich öffnen kann, wo man mitteilen kann, dass man Hilfe braucht. Das ist von der Entwicklung her für Kinder sowieso schwierig, das mitzuteilen. Und dann noch in diesen Bereichen Gewalt, häusliche Gewalt bis hin zum Missbrauch der schlimmsten Form, da wirklich irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, wo Kinder Hilfe bekommen können, das ist schwierig. Das ist aber auch nur der eine Bereich. Der andere Bereich ist einfach, den Blick zu schärfen, aufmerksam zu sein für alles das, was Kinder uns eben nicht mitteilen. So die Schulen immer wieder weiter zu einem sicheren Ort werden zu lassen.
Vielen Dank. Eva Trilling, Leiterin der Mittelpunktschule Adorf, die jetzt noch abschließend ganz persönliche Wünsche für alle Schülerinnen und Schüler der MPS hat.
Bleibt aufmerksam für eure Mitmenschen. Also seid so ein bisschen wachsam. Wie geht's euren Freunden? Wie geht es euch? Habt ein gutes Auge auf euch und unterstützt euch, wenn irgendwo irgendwas mal nicht so rund läuft. Man kann nicht alles alleine lösen, aber wenn man sich mit Freunden zusammentut, dann kann man viele Dinge irgendwie gut auf den Weg kriegen. Von daher, ich würde mich freuen, wenn es euch gelingen würde, gut aufeinander aufzupassen.
Großes Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee, die in diesem Jahr wieder fast wöchentlich gefordert war. Jens Figge, Sprecher der Feuerwehr, mit einem Überblick.
Wenn ich von Seiten der Feuerwehr Diemelsee auf das Jahr 2025 blicke, sehe ich aktuell, dass wir zu 48 Einsätzen ausgerückt sind. Dies waren in diesem Jahr 2/3 Hilfeleistungen wie Verkehrsunfälle, Ölspuren und so weiter. 1/3 waren Brandeinsätze, wo wir auch Wohnungsbrände hatten, Kleinbrände, Mülltonnenbrand, Containerbrand auf der Mülldeponie in Flechdorf und Kaminbrände waren das Spektrum der Einsätze. Ja, der Einsatz mit dem größten Aufwand im Jahr 2025 war sicherlich der Verkehrsunfall, wo ein PKW in den Diemelsee gestürzt ist. Der PKW war untergegangen und auch schon längere Zeit unter Wasser, nachdem er entdeckt wurde. Dabei handelte es sich dann nicht nur um eine Rettung, sondern um eine Bergung. Und der PKW wurde dann mit Tauchern und mit Kran und so weiter aus dem See gehoben, was sehr aufwendig war. Es wurden auch Ölsperren auf dem See um das Fahrzeug gezogen, um eine Verunreinigung der Umwelt zu verhindern. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte leider dann nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Aber von Seiten der Feuerwehr war dies ein sehr aufwendiger und umfangreicher Einsatz.
Dass diese unterschiedlichen Einsätze so professionell und hervorragend abgearbeitet werden konnten, verdanken wir dem großartigen Engagement der vielen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Männer bei uns in der Gemeinde Diemelsee, die rund um die Uhr, egal an welchem Tag, binnen kürzester Zeit zum Einsatzort eilen, um zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen.
Die Feuerwehr Diemelsee hat mit Stand 27.12. 325 Personen im Dokumentationsprogramm Florix des Landes Hessen geführt. Davon waren 286 Einsatzkräfte männlich und 39 Einsatzkräfte weiblich. Dies macht eine Quote von 12% weiblichen Einsatzkräften. Diese Quote würden wir natürlich auch gerne im neuen Jahr weiter erhöhen. Natürlich an dieser Stelle auch nochmal, wer Interesse hat, an der Feuerwehr mitzuarbeiten, kann sich immer gerne bei den örtlichen Wehrführern melden. Kontakte gibt es auf der Internetseite, auf der Instagram-Seite oder man kann einfach mal einen Feuerwehrmann ansprechen, der hilft und vermittelt gerne weiter.
Mehr Infos über die Feuerwehr gibt's natürlich auch im Netz unter feuerwehr-diemelsee.de und Infos auch über die Feuerwehr Diemelsee und deren Einsätze auf Instagram und Facebook.
Wir hatten sonst immer am ersten Freitag im neuen Jahr unsere Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Diemelsee und wir sind dieses Jahr das erste Mal etwas weiter ins Jahr gegangen und die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Diemelsee findet am 13. März 2026 im Feuerwehrhaus in Adorf statt. Grund für die Verschiebung war, dass es immer recht eng zum Jahresbeginn war und auch zum Jahresende sehr viele Termine waren und gerade auch wenn noch Lehrgänge absolviert wurden oder sonstige Dinge beantragt werden mussten, wie Beförderungen, hat sich das immer sehr geknubbelt vor Weihnachten. Und darum haben wir entschieden, dass wir jetzt weiter vor ins Jahr gehen und dann unsere Jahreshauptversammlung machen. Diesmal am 13. März 2026.
Vielen Dank, Jens Wigge, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Ein ganz wichtiges Ereignis im Zusammenhang mit der Feuerwehr Diemelsee wollen wir nicht unerwähnt lassen. Kurz vor Weihnachten gab es nämlich in der Gemeinde hohen Besuch durch Hessens Innenminister Roman Poseck. Der hatte einen Förderbescheid über 100.000 Euro dabei. Damit soll der Erweiterungsbau am Feuerwehrhaus in Stormbruch unterstützt werden. Genau darum geht es dann beim nächsten Mal in der ersten Ausgabe des neuen Jahres. Damit sind wir dann auch bei der guten Nachricht zum Schluss. Auch 2026 gibt es Woche für Woche den Podcast bei uns am Diemelsee. Die EWF und die Rode Gruppe finanzieren dieses Projekt neben der Gemeinde Diemelsee weiter. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank aber auch Ihnen und euch für Ihre und eure Treue. Bevor wir uns dann in ein paar Tagen wiederhören, wünsche ich uns allen an dieser Stelle alles Gute für 2026 und einen guten Rutsch. Wir hören uns. Ich bin Lars Kurz. Das war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Präsentiert von der EWF und der Rode-Gruppe.